Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen aus dem Südwesten in Deutschland, aus der Ortenau in Ohlsbach bei Straßburg. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und möchte Sie gerne mitnehmen auf einen Exkurs, einen kleinen Backkurs. In der kommenden Stunde reden wir über süßes Ostergebäck aus Hefeteig. Denn Ostern ohne Hefeteig, das ist ja so ungefähr wie Weihnachten ohne Tannenbaum. Und die Tradition hefehaltiger Backwaren, die reiche sogar in die vorchristliche Zeit zurück. Da heißt es nämlich, das christliche Osterfest hat seinen Vorläufer im jüdischen Pesach, an dem kein gesäuertes Brot verzehrt werden darf. Hefe stellt ein alternatives Backtriebmittel zum Sauerteig dar. So zumindest Günther Hirschfelder, Professor für Kulturwissenschaft. Na, ich war auch erstaunt, sowas zu hören und kann es mir gar nicht so recht vorstellen. Aber kehren wir erst einmal an den österlich gedeckten Frühstückstisch zurück. Neben den leuchtend gelben Forsythien und Osterglocken dürfen kunstvoll geflochtene Hefezöpfe, Hefenester mit bunten Ostereiern oder auch Wecken in Hasenform einfach nicht fehlen. Das Osterlamm, das bleibt ja dem klassischen Rührteig vorbehalten. Das klammern wir heute mal aus. Worauf Sie achten sollten bei der sogenannten Teigführung, wie Sie ein köstlich duftendes, richtig aromatisches, süßes Hefegebäck herstellen und in Ihre Lieblingsform bringen können, das wollen wir Ihnen in der kommenden Stunde verraten und Sie eben auf einen Exkurs oder einen kleinen Backkurs in die Blattertmühle mitnehmen. Wenn Sie zwar heute noch nicht gleich davon kosten können, wollen wir doch alle Ihre Sinne anregen und schärfen. Schließlich haben wir noch 15 Fastentage vor uns, die Sonntage mal rausgerechnet. Und wer auf Süßigkeiten oder andere besondere Gaumenfreuden verzichtet hat, kann das Fasten dann vielleicht am Ostersonntag umso bewusster brechen und die Freude an der Auferstehung Jesu umso mehr genießen. Jetzt freue ich mich, dass ich Daniel Blattert hier direkt in der Sendung begrüßen darf. Er ist Müllermeister der Blattertmühle in Bonndorf im südlichen Schwarzwald und mir von dort zugeschaltet. Einen wunderschönen guten Morgen an Sie.
Guten Morgen, Frau Engert. Ich freue mich, dabei zu sein.
Schön. Sie führen ein Familienunternehmen. In der wievielten Generation eigentlich?
Ich bin in der Familie Blattert jetzt der 6. Müllermeister. Und macht es auch schon 20 Jahre. Und außerdem, dass wir für die Mehlherstellung zuständig sind, aus Weizen, Roggen und Dinkel Mehl herstellen, backen wir auch einmal die Woche. Und aus dieser Backerfahrung habe ich dann Backkurse entwickelt. Aber neben den Backkursen spreche ich auch privat sehr, sehr gerne über Brot und Hefeteige, vor allen Dingen jetzt über die süßen Hefeteige.
Schön, dann können wir uns eigentlich schon gleich darauf freuen. Das ist also gewisserweise Ihre Leidenschaft auch. Da schlägt auch Ihr Herz und da wissen Sie einfach auch, worauf es ankommt. Und Sie haben, kann man so sagen, sich auch dem ursprünglichen Handwerk der Backkunst verpflichtet. Also nicht dem modernen Schnell-Schnell und dem Technischen, was möglich ist oder möglichst viel in schneller Zeit. Nein, es geht hier um die Geheimnisse eigentlich, wie man an Hefe Zopf so herstellt, dass er auch wirklich richtig, richtig gut schmeckt, ein volles Aroma hat, ja, so dass man vielleicht jeden industriell hergestellten dann als Ladenhüter bezeichnen könnte und auch besser stehen lassen möchte. Ja, an den, ja, Sie wollen dazu
genau, also viele Menschen träumen immer davon, ein Brot oder ein Hefezopf genau so wie von der Oma oder von der Mutter einmal zu bekommen und meistens ist das Geheimnis, das so hinzubekommen, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt.
Ja, das wollen wir heute auch tun. Und dazu sind Sie auch eingeladen. Sie haben natürlich die Möglichkeit, und sich hier in dieser Sendung mit Ihren Fragen, mit Ihren Erfahrungen zum Hefezopf, zum Hefeteig einzumischen. Und Sie erreichen uns dann auch unter der Hörernummer, unter der 089 517 008 008. Ich gebe die im Laufe der Sendung dann noch einmal durch. Ja, Herr Blattert, an den Ostertagen, da hat ja das kunstvoll hergestellte Gebäck aus Hefeteig so richtig Hochsaison. Können Sie uns da was erzählen über diesen Klassiker, eben das Ostergebäck aus Hefeteig Oder was haben Sie da auch aus Ihrer Herkunftsfamilie übernommen, wenn Sie sagen, Sie führen nun dieses Familienunternehmen, die Blattertmühle, in der sechsten Generation?
Also bei uns ist der Ostertisch immer sehr üppig gedeckt. Da ist Schinken, Käse und auch Lachs auf dem Sonntagmorgen auf dem Osterfrühstückstisch. Aber ich sage Ihnen ehrlich, auf diese vielen Dinge drumherum würde ich auch verzichten, aber auf eines nicht, auf den Hefezopf. Da freue ich mich selbst jetzt schon darauf. Vor allen Dingen so ein bisschen in der Vorbereitung zu der Sendung ist mir das Wasser im Mund zusammengelaufen, weil ich selber ein bisschen streng bin dieses Jahr in der Fastenzeit mit mir selbst. Und ich freue mich tatsächlich heute und auch die letzten Tage schon auf den Ostermorgen, wenn es dann wieder einen süßen Hefezopf gibt. Also das gehört bei uns, sowohl in meiner kleinen Familie als auch in der Herkunftsfamilie, absolut zum Ostersonntag dazu. Ich erinnere mich auch gerne an die Osternächte, an die Agape-Feiern im Haus Franziskus im Kloster Hegne, wo wir als Jugendliche den Hefezopf genießen durften. Also das gehört dazu und wir merken es auch selber im Mehlverkauf. Unser Zopfmehl, unser Weizenmehl 550 brauchen wir im Jahresverlauf in der Vor-Osterzeit am allermeisten. Also es ist nicht nur eine Tradition bei uns, sondern man merkt es tatsächlich am Mehlverkauf, auch bei den Kunden. Ich selber freue mich drauf und darf natürlich Ihnen heute erklären, wie man einen guten Hefezopf an für sich relativ einfach herstellt.
Also Respekt darf man davor haben, aber Angst braucht man jetzt auch keine haben. Wenn man, ich glaube, das befolgt, was Sie heute uns auch raten, dann kann man vielleicht auch von einem guten Ergebnis damit auf jeden Fall rechnen. Aber wenn Sie sagen, Ihnen läuft schon richtig das Wasser im Mund zusammen, das ist mir auch so gegangen, als ich mir Gedanken gemacht habe über die Sendung, eben auch zur Anmoderation. Und wenn man das ein oder andere sagt und wenn man das vor dem inneren Auge einfach dieser Ostertisch mit diesen Leckereien und Köstlichkeiten da schon vor einem erscheint, ja, dann läuft einem richtig das Wasser im Mund zusammen. Und Sie sagen, Sie haben das dieses Jahr auch ernster genommen mit dem Fasten und Verzichten richtig darauf. Heißt es denn, dass die Sachen, auf die Sie jetzt verzichten, eben auch das süße Hefegebäck, dass das in Ihrer privaten Backstube im Augenblick tabu ist?
In der privaten Backstube ist tabu, wobei die Kinder, die verzichten eher auf Schokolade als mal einen Kuchen oder einen Zopf. Das darf bei den Kindern schon sein. Ich selber bin an für sich, das sieht man jetzt über den Radio hinweg nicht, an für sich gar kein so ein disziplinierter Mensch. Und ich verzichte eigentlich alljährlich auf Alkohol, aber dieses Jahr gehört einfach auch alles Süße und auch, das darf man als Müller gar nicht sagen, ich verzichte relativ auf fast alles Brot, damit es auch im Gewicht sich ein bisschen niederschlägt. Ja, also das gehört bei mir eigentlich dazu. In der privaten Backstube ist wegen den Kindern nicht komplett gestrichen.
Na gut, also das Backen geht weiter und es kann auch jeder bei Ihnen im Mühlenladen natürlich einkaufen oder auch schon mal sich Vorräte ansammeln. Ja, wenn das christliche Osterfest nun seinen Vorläufer im jüdischen Pesach haben soll, an dem alternativ zum Sauerteig dann Hefe verwendet wurde, dann reicht ja der Gebrauch von Backhefe ziemlich weit zurück. Was können Sie uns denn sagen? Seit wann wird denn Hefe von Bäckern so flächendeckend genutzt?
Ich habe mich jetzt leider nicht auf die Matzen vorbereitet, auf die Hefe, auf die sauerteigfreien Gebäcke. Vielleicht kann uns ein Hörer was dazu sagen. Ich meine, das wird auch ohne Hefe gebacken. Die Hefe in der Form, wie wir sie heute kennen, stammt an für sich ein bisschen so aus dem Bierbrauen. Das kennen wir vom Rumpelstilzchen, das ums Feuer gesprungen ist und gesagt hat, heute backe ich, morgen braue ich. Also diese Getreidebreie, die mit Hefe angesetzt werden, die kannte man erst bei der Alkoholproduktion und diese Hefen sind dann auch beim Brotbacken zur Lockerung eingesetzt worden und wurden dann von der Forschung und von der Industrie natürlich noch weiter in Richtung Backhefe entwickelt. Also meines Wissens sind die Matzen auch hefefrei.
Ja, wenn wir jetzt zum Teig kommen, zum Hefeteig, um ein süßes Hefegebäck, ein Hefezopf herstellen zu wollen, dann geht's ja mit den Zutaten erstmal los. Und manche Hobbybäcker, die haben vor frischer Hefe oder vielleicht vor dem Hefeteig allgemein großen Respekt. Welche Hefe ist denn jetzt gut oder auch dieser Respekt vor der Hefe, ist der so begründet? Können Sie das teilen, auch aus der Erfahrung Ihrer Backkurse, Herr Blattert?
Genau, ich glaube, der Respekt vor dem Hefeteig ist nicht unbedingt eine Scheu vor der Hefe an sich, sondern natürlich vor dem ganzen Thema. Aber zur Hefe sage ich gerne etwas. Ich selber stelle fest, dass es nicht so sehr darum geht, ob man jetzt frische oder Trockenhefe verwendet, sondern es geht hauptsächlich darum, dass man eine gute Hefe verwendet. Und wenn ich das hier sagen darf, die gute Hefe, die man im Supermarkt kaufen kann, das ist zum einen die Dr. Oetker und zum anderen die Fala-Hefe. Das kennt man als Oma-Hefe, die hat eine Oma vorne drauf, also das ist auch die, die ich selbst verwende. Diese Oma-Hefe gibt es noch in einer anderen Verpackung, da ist ein Elefant vorne drauf in einem silbernen Papier. Also wenn man, wie gesagt, die Dr. Oetker, die Fala oder die Fala-Hefe hat, dann kann an für sich nicht schief gehen. Aber wie gesagt, Sie haben um einen Rat gebeten von mir. Und dann möchte ich einmal die Ratschläge, die an vielen Küchentischen, an vielen Kaffeetischen diskutiert werden, einmal ein bisschen, denen mal ein bisschen auf den Grund gehen. Und zwar, wenn es um den Hefeteig geht und die eine Bäckerin, der eine Bäcker den anderen fragt, was denn beim Hefeteig zu beachten wäre, dann wird da oft der Ratschlag weitergegeben, du musst kneten, bis die Schüssel sauber ist. Und dieser Ratschlag stimmt eigentlich, der ist aber relativ fatal. Wenn man das Ziel hat, so schnell wie möglich eine saubere Schüssel zu bekommen, dann wird man sich so verhalten, dass man einfach nochmal eine Handvoll Mehl unterknetet und mit einem trockenen Teig ist die Schüssel sehr schnell sauber. Und ein trockener Teig ist für die Hefe quasi nicht zu bearbeiten. Die Hefe muss ja den Teig aufblasen wie ein Luftballon und wenn der Teig trocken, hart und unelastisch ist, dann wird es auch einer guten Hefe in einer vernünftigen Zeit nicht gelingen. Ich erzähle immer gern die Geschichte von einer jungen Frau, die mit uns befreundet ist. Die hat geheiratet, ist in ein neues Haus eingezogen und dachte, zu diesem jungen Eheglück und Heimatglück gehört, dass ich jetzt den Hefezopf selber backe. Die Dame war Bauerstochter, die hat zu Hause angerufen und hat gesagt, du Mama, du machst den besten Hefezopf der Welt, den möchte ich heute jetzt zur Kaffeestunde selber backen. Wie machst du das denn? Dann hat die Mutter übers Telefon die Zutaten übermittelt. Du nimmst halt Hefe, so und so viel, Mehl, Milch und so weiter. Und dann hat sie übers Telefon zu der jungen Frau gesagt, ja und weißt, das kann ich jetzt nicht so richtig sagen, wenn der Teig richtig ist, das merkst du dann schon von alleine. Und dieser Ratschlag, den kennen viele wahrscheinlich auch in abgewandelter Form, dass die Leute immer sagen, ja, für den Teig brauchst du ein bisschen das Gefühl. Aber übers Telefon und natürlich auch über das Radio ist es ein bisschen schwierig zu sagen, zu erklären, wie der Teig denn sein muss. Trotzdem möchte ich das heute probieren. Ein Hefeteig, das ist jetzt erstmal egal, ob es ein süßer Hefeteig ist oder ein Brotteig, also ein salziger Hefeteig, der muss elastisch sein. Und die Elastizität vom Hefeteig, der hat hauptsächlich mit der Flüssigkeitsbeigabe zu tun. Und die Flüssigkeitsbeigabe, denkt man ja in der Regel, das steht ja auf dem Rezept. Leider ist die Flüssigkeitsaufnahme vom Mehl immer ein bisschen anders. Das hängt mit dem Wetter zusammen, das hängt mit der Mondstellung zusammen, das hat ja auch Wassereinfluss, das wissen wir. Die Flüssigkeitsaufnahme hat sehr viel damit zu tun, welches Mehl das man verwendet. Also nicht nur welche Helligkeit vom Mehl, sondern auch von welcher Mühle das stammt und mit welcher Qualitätsphilosophie der Müllermeister arbeitet. Es hat viele Einflussfaktoren. Es hängt da mit der Jahreszeit zusammen. Die Flüssigkeitsaufnahme ist nach der Ernte direkt anders als im Frühjahr. Und was die richtige Flüssigkeitsmenge ist, das braucht tatsächlich ein bisschen Erfahrung, beziehungsweise man muss es mal gezeigt bekommen. Zeige ich jetzt über das Radio schwierig, deshalb versuche ich es zu erklären. Wenn man den Hefeteig angeknetet hat, dann muss der Teig klebrig sein. Und ich nenne das Kaugummitest, wenn man mal alle Zutaten vermengt hat, wenn keine Mehlreste mehr zu sehen sind. Aber wenn er noch nicht ausgeknetet ist, dann nehme ich ein Stück Teig zwischen Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger und ziehe diesen Teig mit diesen drei Haftpunkten an meinen Fingern auseinander. Wenn der gar nicht kleben bleibt, ist er ohnehin viel zu trocken. Und wenn er sich aber ziehen lässt, dann soll er sich 5 cm ziehen lassen, dann hat er die richtige Elastizität. Und das ist für viele Leute eine sehr ungewöhnliche Weichheit, eine sehr ungewöhnliche Klebrigkeit. Aber ich darf dazu ermuntern, bei dieser Klebrigkeit kein zusätzliches Mehl einzuarbeiten. Weil Sie müssen sich vorstellen, Sie brauchen Elastizität, dass die Hefe überhaupt eine Chance hat, diesen Teig aufzublasen mit dem Kohlendioxid. Also diese Klebrigkeit ist ganz wichtig. Und jetzt, wenn wir die richtige Elastizität erreicht haben durch die richtige Flüssigkeitsbeigabe, jetzt müssen wir den Teig kneten, bis er sich von der Schüssel löst. Also müsste man den Ratschlag, der weitergegeben wird an vielen Kaffeetischen, etwas abändern. Man müsste sagen, du musst einen ganz weichen, klebrigen Teig machen. Untersteh dich, diesem weichen Teig zusätzlich Mehl beizugeben. Und diesen weichen, klebrigen Teig musst du dann so lange kneten, bis er sich von der Schüssel löst und sogar noch darüber hinaus, bis er an der Oberfläche eine schön glatte Struktur bekommt. Man sieht, wie der Teig sich während dem Kneten verändert. Erst ist so eine kompakte Masse mit so Rissen an der Oberfläche. Irgendwann meint man schon, es gibt eine glatte, regelmäßige Haut an der Oberfläche. Wenn man da aber genauer hinschaut, dann hat am Anfang diese Haut noch Einbuchtungen wie eine Orangenschale. Und wenn man dann ist man schon fast am Ziel, wenn man dann noch ein bisschen weiter knetet, dann, ich sage immer, gibt es eine schöne Haut wie beim Babypopo und dann hat man das Ziel erreicht. Und auch bei einem klebrigen Teig wird eben die Schüssel sauber.
Ja, da haben wir jetzt also die erste Einheit vermittelt bekommen. Ja, über die richtige Teigführung. Wie muss der Hefeteig beschaffen sein? Und Sie sprechen aus Ihrer reichhaltigen Erfahrung, Herr Blattert. Sie geben viele Backkurse, halten Vorträge auch vor Landfrauen etc. Was es alles gibt, wer Interesse anmeldet und können richtig mitmischen vom Smalltalk an den Kaffeetischen oder Küchentischen, wo darüber debattiert wird, wie muss denn nun der Teig sein? Und wenn man dann den Rat bekommt, ja, du musst ein Gefühl dafür entwickeln, wie er sein muss. Ja, das haben Sie uns jetzt erklärt. Also der Teig muss elastisch sein. Und das hängt mit der Flüssigkeitsbeigabe, hat das zu tun. Und man darf eben nicht in den Fehler verfallen, dass man dann noch Mehl zugibt, wenn der Teig eben an den Händen bappt und an der Schüssel noch bappt, sondern das ist das Zeichen, dass man weiter kneten muss. Und um zu testen, ob der Teig am Anfang, wenn man ihn angeknetet hat, wie Sie sagen, oder wenn man kurz die Zutaten vermengt hat und einmal kurz durchgeknetet hat, dann sagen Sie, dann muss er klebrig sein und man soll ihn zwischen Daumen und Mittelfinger, da soll er kleben bleiben, da kann man richtig mal den ultimativen Test machen und wenn er sich dann so 5 cm lang zieht, also kaugummimäßig, dann ist er richtig. Also dann ist es gut. Also für alle, die Respekt davor hatten, ich meine, wir haben ja hier schon mehrere Sendungen zusammen bestritten übers Brotbacken, übers Weihnachtsgebäck und beim Brotbacken. Da ging es ja auch in der Hauptsache darum, dass man seine vielleicht bisherigen Angewohnheiten so ein bisschen umkrempelt. Also wer vielleicht ja, als kleines Kind die Sandkastenphase übersprungen hat und zu wenig da gematschelt hat, der kann das jetzt ja durchaus auch gerne nachholen. Das bietet sich vielleicht an. Vielleicht entdeckt man noch eine Freude daran, die Hände da im Teig zu haben und es wirklich mal kleben zu lassen und dass nicht immer alles so sauber sein muss. Also der elastische Teig mit der entsprechenden Flüssigkeitsbeigabe, das ist schon mal der ganz wichtige Ausgangspunkt. Habe ich das so richtig wiedergegeben, Herr Blattert?
Sie haben es richtig wiedergegeben, aber bei einem möchte ich eine Einschränkung machen. Sie haben noch von sauberen Händen gesprochen. Bei meiner Backkurse stelle ich fest, dass jeder Mensch im Grunde eine andere Art hat, den Teig zu kneten. Es gibt Leute, die lösen sich bei jeder Knetbewegung wieder vom Teig. Und das sind die Leute, die tatsächlich mit der Zeit auch saubere Hände bekommen. Und dann gibt es andere Leute, die bleiben im Teig drin während der Bewegungen. Die haben völlig verschmierte Hände. Und beides ist richtig. Also da gibt es kein richtig und kein falsch. Beim Kneten gibt es nur einen Fehler, und zwar, wenn man zu wenig knetet. Ich stelle es immer ein bisschen humoristisch dar während den Backkursen. Wenn die ihren eigenen Teig knete, dann sage ich immer, jetzt wird es streng, jetzt zeige ich mich von meiner strengen Seite. Die nächsten 20 Minuten werden nicht angenehm. Und währenddessen plaudern die Leute dann die ersten Minuten noch und werden dann immer stiller. Und dann gibt es beim Teigknete, wenn man das von Hand macht, also wenn man keine starke Küchenmaschine hat, wenn man das von Hand macht, immer wieder mal so den Punkt, wo man das Selbstmitleid überwinden muss. Und also wichtig ist, dass man da auch wirklich Kraft dran lässt. Man kann auch nicht sagen, wie lang soll ein Teig geknetet werden, weil es muss eine bestimmte Arbeit reingesteckt werden. Und wer das vielleicht vom Physikunterricht her noch weiß, Arbeit ist Kraft mal Zeit. Das heißt, wer viel Kraft ranlässt, braucht ein bisschen weniger Zeit. Und wer das ein bisschen entspannter angehen lässt, braucht einfach mehr Zeit. Also sich wirklich überwinden, kräftig zu kneten. Sonst erreicht man das Ziel vom glatten Teig und der sauberen Schüssel nicht. Die saubere Hand, die können Sie vergessen, weil da gibt es kein richtig und kein falsch. Und das hängt mehr von der Knetmethode ab, als von der richtigen Teigkonsistenz.
Das heißt also ein bisschen Hochleistungssport in der Küche. Herr Blattert, wenn Sie sagen, es gibt eigentlich beim Kneten nur einen Fehler, wenn man zu wenig knetet, aber wie man knetet, das ist eigentlich nicht so wichtig. Da denke ich jetzt gerade auch so, ja, wenn Kinder kneten, dann stecken sie wirklich die Hände rein und wühlen richtig so im Teig herum nach Herzenslust. Und wir sind vielleicht dann manchmal dabei zu sagen, die Eltern, die Erwachsenen, du mach das doch besser so von außen nach innen und so, wie Sie es gesagt haben, vielleicht ein eher sauberes Kneten. Also Sie sagen, das spielt keine Rolle, da muss Hauptsache, der wird durchgearbeitet, durchgewalkt, da kommt Luft rein, oder?
Bei dem Bild, was Sie jetzt im Grunde gezeichnet haben, denke ich eher an den Mürbeteig. Also die Kinder, die auf der Arbeitsfläche einen Mürbeteig kneten. Das Bild müssen wir beim Hefeteig beiseite stellen, weil ein Hefeteig muss immer dringend in die Schüssel geknetet werden. Wenn der so trocken ist, dass Sie ihn auf der Arbeitsfläche kneten könnten, dann ist er zu trocken. Also der Hefeteig ist immer in der Schüssel, und wenn das Kind knetet, dann wird auch das in der Schüssel passieren. Das Kind möchte mit beiden Händen reingehen. Ich sage immer, ein Hefeteig knetet man mit einer Hand. Das ist jetzt der Tipp für die Erwachsenen, weil man über die Viertelstunde oder 20 Minuten ist ganz praktisch, die zweite Hand frei zu haben. Vielleicht muss man mal an die Schublade greifen. Vielleicht muss man mal zum Telefonhörer greifen. Oder die jüngere Generation braucht vielleicht Smartphone, um der Freundin zu zeigen, was man gerade tut. Also es ist sehr praktisch, eine saubere Hand zu haben. Und weil der Hefeteig so klebrig ist, kommt man mit zwei klebrigen Händen über die doch relativ lange Zeit nicht gut zurecht. Wenn das Kind den Hefeteig knetet, dann wird es wahrscheinlich beide Hände im Teig haben, hat dann wahrscheinlich riesengroße Pratzen von Teighänden, aber wahrscheinlich wird ein kleines Kind, was jünger als 10 Jahre ist, nicht die Kraft haben, den Hefeteig komplett selber fertig zu kneten. Also da kann man dem Kind einfach den Teig so lange vor die Nase stellen, bis es keine Lust mehr hat, und dann vielleicht selber noch ein bisschen nachhelfen.
Ja, wir sehen, Herr Blattert hat wirklich richtig viel Erfahrung. Auch wenn man schon was sagt, dann erkennt er sofort, wo die Tücken stecken. Also da kommen wirklich die vielen Generationen des Familienunternehmens auch durch vielleicht und die langjährige Erfahrung. Wir sprechen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb über süßes Ostergebäck aus Hefeteig. Ich bin im Gespräch mit Daniel Blattert, er ist Müllermeister der Blattert-Mühle in Bonndorf im südlichen Schwarzwald, führt dort ein Familienunternehmen in der 6. Generation, gibt Backkurse, hält Vorträge und ist eben dem ganz ursprünglichen Handwerk der Backkunst verpflichtet. Ja, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Erfahrungen haben, wie es bei Ihnen mit dem Hefeteig steht oder vielleicht was für Schwierigkeiten Sie bisher immer damit hatten oder vielleicht auch eine positive Erfahrung, dann können Sie uns gerne anrufen unter der 089-517-008-008. Sie können uns ab jetzt erreichen, wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen. Dann wählen Sie bitte die 0049 vorneweg und dann 517-008-008. Ja, wie geht es weiter mit dem Hefeteig? Wenn wir jetzt gleich eine Musik einspielen, dann kann ich Ihnen schon so viel verraten, dass im süßen Hefeteig das Salz nicht fehlen darf. Das ist ganz wichtig und das wird Ihnen der Herr Blattert gleich nach der Musik dann erzählen. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Süßes Ostergebäck aus Hefeteig. Darüber spreche ich mit Daniel Blattert, dem Müllermeister aus der Blattertmühle in Bonndorf im südlichen Schwarzwald. Dort führt er ein Familienunternehmen in der 6. Generation. Und wir haben eben schon ausführlich darüber gesprochen, was besonders wichtig ist, nämlich bei der Teigführung, dass der elastisch sein muss, dass da einfach genügend Flüssigkeit dabei sein muss, damit die Hefe überhaupt ihre Arbeit leisten kann und diesen Teig dann eben mit Kohlendioxid aufblasen kann, dass der also richtig locker wird und dass klebrige Hände einfach dazugehören, auf jeden Fall eine Hand bei den Erwachsenen und dass der Teig dann auch eine entsprechend längere Zeit geknetet werden muss. Herr Blatter, Sie haben erzählt, bei Ihren Backkursen ist das denn immer so, dass am Anfang wird noch geschwatzt und geschwätzt. Irgendwann wird es dann stiller, wenn es nämlich anstrengend wird. Und dann geht jeder ein bisschen so in sich. Und dann muss man, wie Sie gesagt haben, auch den inneren Schweinehund ein bisschen überwinden und dranbleiben. Naja, in der Hoffnung und mit dem Geschmack auf ein gutes Endergebnis. Jetzt haben Sie mir aber im Vorgespräch auch noch vor allem verraten, dass der süße Hefeteig, dass da unbedingt Salz nicht fehlen darf. Wieso das?
Genau. Denn das Salz im süßen beide Themen verbinden, und zwar, wenn es stiller wird beim Kneten, dann kann man das ja auch durchaus als meditative Phase bezeichnen. Also ein Teigknete kann ja auch eine schöne meditative Arbeit sein. Und ich sage dann immer, wenn die Gedanken dann um Gott und die Welt schwirren, dann macht euch bitte zwei Gedanken. Ein Gedanke, ist die Hefe überhaupt im Teig drin? Und der zweite Gedanke, ist das Salz im Teig drin? Also ist ein bisschen humorvoll auch gedacht. Aber tatsächlich, wenn beides fehlt, fehlt was. Ohne Hefe geht es gar nicht. Und ohne Salz ist ein viel kleinerer Genuss, als dass es sein könnte. Es gibt viele süßen Hefeteigrezepte. Da ist nur eine Prise Salz drin. Oder es ist gar kein Salz drin. Und beides ist zu wenig. Das wird mir oft nicht geglaubt. Ich habe ja oft auch in der Mühle Besuch, Betriebsbesichtigungen. Und einmal war eine Landfrauengruppe vom Bodensee bei mir. Und dann habe ich das mit dem Salz, dass man einfach einen süßen Hefeteig so salzen muss, wie einen Brotteig auch, dort erwähnt. Und zwei gestandene Bäuerinnen, die auch für den Markt Bauernbrot backen und natürlich auch Hefezöpfe für den Markt, für den Wochenmarkt herstellen, die haben ihre Fäuste in die Hüften gestemmt und haben mir widersprochen. Die zwei Damen hatten natürlich zu Recht den Eindruck, dass sie selber den besten Hefezopf der Welt herstellen. und sie nehmen nur eine Prise Salz und haben mir also widersprochen und gesagt, nein, das kann nicht sein. 2 Teelöffel Salz aufs Kilo Mehl beim süßen Hefeteig ist viel zu viel. Argumentativ hatte ich keine Chance. Ich habe es dann mit Schaum probiert und habe gesagt, jetzt machen wir es doch einfach so. Wenn es euch bei mir in der Mühle gefallen hat, dann macht es einmal mir zuliebe. Mir im Daniel zuliebe, nehmt einfach mal spaßhalber so viel Salz, wie ich Ihnen geraten habe. Und eine der beiden war sich nicht zu schade, mir Tage später anzurufen und hat dann gesagt, du Müller, du hast recht gehabt, mein Hefezopf war zwar bisher der beste, den ich gekannt habe, aber jetzt ist er noch besser, seit man so viel Salz reinmacht. Das ist die eine Geschichte dazu.
Die andere Geschichte, darf ich Sie kurz unterbrechen? Die heben wir uns gleich auf. Das ist, ich glaube, ich weiß, da kommt jetzt eine richtig gute Anekdote. Aber ich bin jetzt mit einer Dame aus Regensburg verbunden, mit Frau Bartitschek, und darf Sie jetzt hier auf Sendung bitten. Grüß Gott.
Grüß Gott. Mein Name ist Bartitschek Annemarie. Ich war ehemalige Bäckermeisterin. Ich habe 72 Meisterprüfungen gemacht und inzwischen bin ich Rentnerin. Und ich wollte nur sagen vom Referenten, also stimme ich ihm zu, und zwar mit der Wasserzugabe. Jedes Mehl ist jedes Jahr oder vor allem von den Lieferungen her wächst das Korn einfach. Manchmal hat man ein schlechteres Mehl. Das hängt dann auch einfach von den äußeren Einflüssen, zum Beispiel auch wenn man sehr viel Regen gehabt hat. Dann ist der Kleber nicht so, wie er sein sollte. Also das heißt, diese verschiedenen Mehltypen, zum Beispiel 55, das ist, wo mehr Kleber enthält, und Type 405 ist es mehr stärkehaltiger. Auf jeden Fall kann man das dann nur, je fester man einen Teig macht, und man kann auch mehr Flüssigkeit reintun. Es ist also eine Teigprobe, kann man erkennen, ich habe ein gutes Mehl. Oder wenn man eine Ballprobe, also eine Handvoll Mehl nimmt und das fällt in der Hand gut auseinander, ist das auch ein Zeichen, dass es ein gutes Mehl ist. Und im Gegensatz, wenn man ein Mehl, also die Hand voll hat und es fällt nicht auseinander, kann ich feststellen, das Mehl hat einen zu hohen Wassergehalt, hat dann auch eine niedere Ausbeute.
Das sind also nochmal ganz die
Gebäckausbeute.
Ja, also Expertentipps.
Ich mache immer wieder, ich mache immer einfach solche gewisse Proben, Handproben. Da weiß ich, aha, das ist jetzt ein gutes Mehl. Und ich habe auch schon anderes Mehl gehabt. Aber gut, der Herr Müller, der weiß es ja selber besser. Und das wollte ich nur den Beitrag dazugeben, gerade was.
Danke, Frau Bartitschek.
Je mehr ich Wasser rein tun kann oder Milch, dann, oder Margarine, ist egal was, auf jeden Fall, das ist ein gutes Zeichen, dass man dann einfach eine höhere Ausbeute bekommt.
Ja, damit bestätigen Sie das, was Herr Blattert auch schon gesagt hat, dass das die Qualität des Mehles ganz, ganz unterschiedlich sein kann. Gehen wir die Frage an Herrn Blattert weiter. Wie ist das? Können Sie das auch so nachvollziehen, dass man mit dem Mehl erstmal einen Test machen kann, indem man das Mehl in die Hand nimmt, um dann die Qualität zu prüfen?
Genau, ich möchte es ein bisschen abwandeln. Die Dame aus Regensburg hat gesagt, dass es manchmal schlechter ist. Also wenn Sie einen guten Müller haben, dann werden Sie nie schlechtes Mehl bekommen, weil der sich im Vorhinein schon Gedanken macht, welche Weizensorten er verwendet. Im Grunde arbeitet der Müller so ähnlich wie der Kellermeister beim Wein. Er muss mit jedem Jahrgang versuchen, etwas Gutes zu machen, von dem der Kunde nicht enttäuscht ist. Also bei einem guten Müller werden Sie kein schlechtes Mehl bekommen, aber auch beim guten Müller ist das Mehl manchmal gut und manchmal besser. Und allein schon diese Unterscheidung zwischen gut und besser wirkt sich auf die Wasseraufnahmefähigkeit aus. Also ein Müller, der sein Handwerk versteht und der einfach eine Qualitätsphilosophie hat, die sich sehen lassen kann, der wird auf verregneten Weizen und so weiter die richtigen Antworten wissen.
Prima, danke Frau Bartitschek, alles
bitte,
Gute
bitte. Nach Wiederhören. Regensburg. Vielen Dank.
Auf Wiederhören. Ja, beim Salz waren wir stehen geblieben. Und da wollte ich Sie noch bitten, Sie wollten auch noch eine zweite Geschichte zum Salz erzählen, weil Ihnen das von so richtig gestandenen Frauen manchmal gar nicht abgenommen wird, dass jetzt in den süßen Hefeteig so wie in den Brotteig auf ein Kilo Mehl zwei Teelöffel Salz sollen. Sie haben noch eine Anekdote zu berichten.
Genau, also die beiden Bäuerinnen vom Bodensee haben sich dann gemeldet und haben es bestätigt, obwohl sie bisher von ihrem Zopf überzeugt waren. Und die andere Geschichte ist ein Backkursteilnehmer aus der Schweiz. Wer eventuell in Zürich zuhört, kennt vielleicht den Käsma auf dem Züricher Berg. Der war im ersten Kurs bei mir und ist dann beim zweiten Kurs, ein oder zwei Jahre später, das weiß ich gar nicht genau, ganz stolz mit einer Schweizer Landzeitschrift in der Hand in die Backstube gelaufen und hat mit der gewunken. Er ist von der Zeitschrift als der beste Zopfbäcker der Schweiz ausgezeichnet worden. Was denken Sie, was die Jury als Argument hatte? Die Jury sagte, es gibt viele gute Zöpfe in der Schweiz, aber dein Zopf hat genügend Salz. Also da war das genügende Salz, das Zünglein an der Waage, dass er von der Landzeitschrift ausgezeichnet wurde als der beste Zupfbäcker der Schweiz. Also Salz ist ein wesentlicher Vorteil. Und für, wenn Sie mir noch erlauben, eine dritte persönliche Geschichte zu erzählen. Ich habe im Eingangs erwähnt, dass ich dieses Jahr streng bin zu mir während der Fastenzeit. Aber letzten Samstag war ich außer Haus unterwegs und mich hat auf einem Kuchenbuffet ein wunderbarer Butterzopf angestrahlt. Und ich bin dann schwach geworden und habe es so für mich von mir entschuldigt, dass ich erstens von einer lieben Person eingeladen wurde zu dem Kaffee, zu dem Stück Kuchen. Zweitens, ich auf Reisen bin, da darf man das Fasten ja auch brechen. Und drittens, ich natürlich so einen schönen Zopf aus Marktforschungsgründen einfach probieren muss. Ich habe mich richtig gefreut auf diesen Butterzopf und als ich reingebissen habe, hat sich meine ganze Freude in Luft aufgelöst, weil es war kein Salz drin. Es ist üblich, es machen ganz viele Leute kein Salz in süße Hefeteig, aber wenn man es anders gewohnt ist, kann man im Grunde süße Teige ohne Salz im Grunde auch nicht mehr essen, so wie man auch ein Brot ohne Salz nicht essen kann. Also ich genussmäßigen himmelweiter Unterschied.
Ja, das klingt interessant. Ich meine, dass Sie sich ja auch noch rechtfertigen, dass Sie dann doch dazu gegriffen haben. Aber wenn Sie das aus Marktforschungsgründen dann noch tun müssen, natürlich auch interessant, dass man überhaupt, dass Sie den Geschmack dann auch haben. Da muss man ja wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen sensibilisiert sein, dass man das überhaupt auch schmeckt. Aber wie Sie sagen, das ist natürlich ein schlagendes Argument, wenn ein bekannter Bäcker dann in der Schweiz eine Auszeichnung bekommt, in einer renommierten Zeitschrift, weil einfach in seinem Hefezopf das Salz drin war, ja, wie das Salz in der Suppe, also genügend Salz, um ein gewisses Aroma dann auch zu bekommen. Das heißt, das könnte man wirklich dann auch mal ausprobieren, wie, ja, vielleicht da, ob man da selber auch einen Unterschied schmeckt, wenn man das noch nie gemacht hat.
Genau, bei der Menge möchte ich eins erwähnen, viele Zuhörer werden immer in Pfund denken. Und wie ich erzähle, immer pro Kilo, also 2 Pfund, dass man da nicht durcheinander kommt. Also pro Pfund braucht man 1 Teelöffel, das sind 10 Gramm. Und ich spreche aber immer vom Kilomehl, also von 2 Pfund, da braucht man 2 Teelöffel, also 20 Gramm Mehl. Und die genauen Menschen, meistens haben die auch Berufe, in denen es genau zugeht, denen reicht die Angabe Teelöffel nicht. Denen sage ich, 2 Teelöffel sind immer zwischen 18 und 23 Gramm. Aber nur dann, wenn sie sich keine weiteren Gedanken machen. Also wenn man anfängt, den Teelöffel zu streichen oder abzurütteln, dann stimmt es nicht mehr. Einfach rein in die Dose rausholen und dann passt die Sache. Also zwischen 18 und 23 Gramm ist es richtig. Wenn man es abwiegt, sind es 20 Gramm. Mit 2 Teelöffel kommt man gut zurecht. Mhm. Aber vielleicht noch was zu der anderen Zutat. Salz, wenn man es verwendet, hat man nicht viel falsch gemacht. Beim Mehl, das hat die Zuhörerin schon gesagt, geht es darum, dass man gutes Mehl verwendet. Ich empfehle das Weizenmehl 550, aber es gibt einfach auch Weizenmehl 550 im Supermarkt zu kaufen in einer Discount-Qualität, was für den Hefeteig nicht so gut ist. Schauen Sie einfach, dass Sie ein hochwertiges Mehl kaufen, wer die Möglichkeit hat, bei einer kleineren Mühle irgendwo in der Gegend einzukaufen, dem empfehle ich immer das. Wer auf den Supermarkt angewiesen ist, schaut mal, ob es nicht Markenmehle gibt oder ob vielleicht eine befreundete Hefeteigbäckerin, die tolle Gebäcke macht, weiß, zu welchem Mehl man in ihrer Gegend greifen muss. Also genügend Eiweiß, genügend Klebereiweiß ist für den Hefeteig sehr wichtig. Das zum Thema Mehl.
Ja, bevor wir weitermachen.
Zuhörer und Zuhörerinnen werden wahrscheinlich auch oft Dinkelmehl verwenden. Dinkelmehl geht beim Süßehefeteig auch. Er hat allerdings einen weicheren Kleber, also das ist dieses Gluteneiweiß, der ist sehr viel weicher. Und man tut sich beim Süßegebäck viel leichter, wenn man mit reinem Dinkelmehl backt, den Zopf dann in einer Form backt, also in so einer Königskuchenform, damit er nicht auseinanderläuft, weil der weiche Kleber beim Dinkel einfach dazu führt, dass das breit läuft.
Die genauen Rezepte, so, die geben Sie uns ja dann noch durch. Jetzt darf ich Sie an dieser Stelle unterbrechen. Wir wollen auch die Hörer noch zu Wort kommen lassen. Da wartet nämlich schon Frau Ruckinger aus Niederbayern und ich darf Sie jetzt herzlich hier in der Sendung begrüßen. Hallo, guten Morgen.
Ja, hallo. Also, ich backe meinen Teig also mit 1 Kilo Mehl, gestrichenen Teelöffel Salz und 2 Vanillezucker. Und da mache ich, also bei dem Kilo Mehl, da ist dann noch ungefähr 1/3 Vollkorn Dinkelmehl dabei. Und das Mehl, das habe ich von meinem Nachbarn, der hat eine kleine Mühle. Und dann mache ich ganz kleine Zipfel und die werden dann mit Butterzucker gestrichen und dann Mandelblättchen drauf. Und ich bin sehr stolz auf meinen Hefeteig. Also ich habe kürzlich wieder Handwerker im Haus gehabt und die haben den ich hatte, so geschmeckt. Also und ich glaube immer, wenn ich nicht viel Salz reintue, deswegen ist er gut. Mhm. Ansonsten kann ich ja nur zustimmen in allem.
Okay, ja, gehen wir das weiter an Herrn Blattert. Und da ist auch noch ein interessantes Thema versteckt bei Ihnen im Hefezopf, nämlich Vollkorn.
Ja.
Ja, Herr Blattert.
Ungefähr.
Ja,
genau.
Dankeschön.
Also was ich ganz gut finde, ist, wir machen das selber auch so. Wir nehmen etwa, so wie Sie, 2/3 oder 3/4 Weizenmehl und 1/3 helles Dinkelmehl. Sie nehmen jetzt Vollkornmehl,
ja,
aber ich empfehle immer beim Hefezopf so 3/4 Weizenmehl, 1/4 Dinkelmehl 6,30. Zum Vollkorn vielleicht später. Ich möchte noch eines sagen. Ihnen wird es wahrscheinlich so gehen wie den beiden Bäuerinnen, die ich erwähnt habe. Sie machen einen ganz tollen Zopf. Sie verwenden aber auf 1 Kilo Mehl nur 1 gestrichenen Teelöffel Salz.
Ja.
Nehmen Sie bitte mal 2 gehäufte Teelöffel Salz. Dann werden Ihre Handwerker nicht nur begeistert sein, sondern Jubelschreie ausstoßen.
Kann Sie wollen dann immer wiederkommen.
Nicht vorstellen.
Manches muss man.
Genau, das können sich ganz viele Leute nicht vorstellen, dass man so viel Salz in Hefezopf reinmacht, aber das tut dem Geschmack nochmal unheimlich gut.
Ja, ich muss mal probieren.
Ja. Und das andere, was die Frau Engert angesprochen hat, sie lächelt jetzt wahrscheinlich verschmitzt bei sich zu Hause. Das Thema Vollkorn. Also dieses 1/3 Vollkorn, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das einfach noch beim Dinkel Vollkorn und so ein bisschen eine nussige Note im Hefezopf gibt. Also das ist eine Zutat, die einfach geschmacklich dann ein bisschen was macht. Frau Engert und ich haben uns aber im Vorgespräch über Vollkorn an sich unterhalten. Also ich bin kein Fan von reinen Vollkornhefeteigen oder also Hefezöpfen oder von reinen Vollkornkuchen auch nicht. Ich sage nämlich immer, derjenige soll mir mal gezeigt werden, der es geschafft hat, durch Kuchen gesund zu werden. Also beim Süßegebäck geht es mir einfach um den Genuss. Es geht hier nicht um Ernährungsphysiologie oder wie auch immer. Das hat bei den Hauptmahlzeiten seinen Platz, dass man Vollkorn aus Gesundheitsdingen isst. Aber der Kuchentisch wird nicht zur Ernährung gedeckt, sondern zum Genuss und zur Kommunikation. Und das ist für mich was anderes. Das heißt aber nicht, dass Ihr Drittel Dinkelvollkornmehl sicherlich eine geschmackliche Note gibt, die sehr interessant ist. Also ein Drittel Vollkorn, dagegen gibt es nichts einzuwenden. Das war wahrscheinlich Frau Engers Frage.
Ja.
Genau. Frau Hausruckinger, ich danke Ihnen für Ihren Anruf und weiterhin alles Gute, vielleicht auch beim Ausprobieren mit mehr Salz.
Auf Wiedersehen. Ja.
In die Bayern. Auf Wiedersehen. Ja, weiter geht's mit Herrn Schmid aus dem Odenwald. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Ich darf Sie herzlich hier begrüßen. Guten Morgen.
Guten Morgen. Grüß Gott. Ich habe noch eine Frage, wenn Sie sagen kneten. Also es heißt doch den Hefeteig schlagen. Nun, wenn man ein Kilo Teig hat, also mit allem, ist das Schlagen da doch ein bisschen schwer. Und ich bin ja aus einer Bäckerei und dann früher, dann war das so, wenn der Teig in der Teigmaschine war, dann kam dann das Fett drüber. Aber wenn man dann Teig hat und Fett drüber macht, das geht ja sehr schlecht. Dann mache ich das einfach so, ich lasse erst die Butter zergehen und dann kommt die Milch, der Zucker, die Eier, alles rein, auch der Salz, das Ganze selbstverständlich, einen Teelöffel und noch etwas Rum, Vanillezucker auch. Und dann tue ich nicht die ganze Flüssigkeit zu dem Mehl, also erstmal den Vorteig mit der Hefe, sondern ich schlage das. Und dann, wenn es fest geschlagen ist, wenn es Blasen schlägt, und dann schlage ich dann das letzte Mehl darüber, ist das leichter. Was sagen Sie dazu?
Also der Begriff Schlagen begegnet einem oft beim Thema Hefeteig. Das ist natürlich auch schwierig zu erklären, was damit gemeint ist. Also im Grunde muss man jetzt den Hefeteig nicht schlagen, im Sinne, dass man da irgendwie umeinander wirbelt und auf die Arbeitsfläche schlägt oder in die Schüssel schlägt.
Das mache ich ja, wenn noch flüssig ist, der Schüssel mit dem Kochlöffel, mit dem Löffel. Aber dann wird es mit der Hand geknetet und so lang, bis es nicht mehr an den Händen hängen bleibt.
Genau. Also mir geht es einfach darum, wie man knetet, ob man jetzt schlägt oder greift oder wie auch immer, spielt eigentlich keine Rolle. Das Einzige, was man wissen muss, man braucht eine Methode, um unheimlich viel Kraft an den Hefeteig ranzulassen. Also das ist für mich die Übersetzung von diesem Schlagen. Einfach mit viel Kraft den Hefeteig bearbeiten. Ja, was ich jetzt noch hängen geblieben bin, ist sie zu lassen.
Sagen, für mich ist, wenn ich Hefeteig mache, ist das für mich immer ein kleines Wunder. Ich habe ein Kilo Mehl und ein bisschen Eier, ein bisschen Fett und dann kann ich so viel Kuchen backen, 25 Kreppel, 32 Kreppel und es macht mir Spaß und ich backe jetzt wieder mehrere Osterbrote, die werden dann verschenkt und den Kindern kriegen Osterhase gebacken. Und da warten sie schon drauf. Und die kleine Enkelin hat gesagt, Oma, ich freue mich schon wieder aufs nächste Jahr, wenn es Kreppel gibt. Bei uns heißt Kreppel. Also, das war meine Sache. Dankeschön.
Ja, und dieses Staunen, Dank,
Frau Schmid,
ein kleines Wunder ist, diese Hefeteige, das hört auch nie auf. Also wenn man es auch beruflich macht, hört dieses Staunen über dieses Wunder, dass aus Mehl, Wasser, Hefe und Salz ein Brot wächst oder mit etwas mehr Zutaten ein schöner Hefeteig, das hört nie auf. Aber ich möchte nochmal einhaken, sie verlassen die Butter. Ja. Da kann man gern noch drüber reden. Und zwar, ich versuche die Butter zimmerwarm, geschmeidig einzuarbeiten. Weil wenn man die Butter auf dem Herd zerlässt, besteht die Gefahr, dass die auch mal zu heiß ist. Wenn der Hefe etwas schadet, dann zu heiße Flüssigkeit. Und ich meine auch, dass die Teigstruktur ein bisschen anders wird, wenn man zerlassene Butter eingibt, wie wenn man zimmerwarm geschmeidige Butter einarbeitet. Sie haben es eigentlich richtig erwähnt, dass Ihre Vorfahren in der Backstube das Fett immer zum Schluss untergearbeitet haben. Das ist ein Profi-Tipp, dass man das Fett zum Schluss dazu gibt. Also zum Schluss heißt, man knetet den Hefeteig so zur Hälfte fertig, dass wirklich alles verbunden ist und dann arbeitet man das Fett ein. Wer eine professionelle Teigknetmaschine hat, dem empfehle ich das. Wer das nicht hat, das sage Sie richtig. der hat da unheimlich Mühe damit. Also der wird wahrscheinlich alle Zutaten gemeinsam einarbeiten. Also meine Ergänzung, ich arbeite mit zimmerwarmer, weicher Butter. Ich mache eher die Milch so ein bisschen überschlagen mit dem Herd, also mit dem Topf, weil meistens holt man die Milch aus dem Kühlschrank und so ist sie dann viel zu kalt. Ideal wäre sogar, wenn man früh genug dran denkt, dass man alle Zutaten zimmerwarm hat, dann ist an für sich die richtige Teigtemperatur.
Ja, wunderbar. Und weiter geht's mit auch weiteren Anrufen, die hier schon warten. Ich darf ganz herzlich begrüßen die Frau Weibel aus Bad Wörishofen. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich wollte sagen, also das mit dem Salz, da kann ich nur zustimmen. Ich nehme mindestens 23 Gramm Salz. Ich habe so 8 Gramm auf 350 Gramm in etwa ausgerechnet. Und das andere, ein Bäcker hat mir mal gesagt, Hefe bräuchte Essigsäure und Milchsäure. Und seither gebe ich immer einen Teelöffel Essig dazu und einen Rest Joghurt oder Quark, was im Kühlschrank ist. Ist das wirklich positiv für die Teigbereitung?
Wahrscheinlich hat Ihr Ratgeber das einmal zum Brot gesagt und Sie haben es beim süßen Hefeteig auch angewandt. Es ist nicht falsch. Beim Brot tut es dem Geschmack unheimlich gut, wenn Milchsäure und ein bisschen Essigsäure mit im Spiel ist. Beim süßen Hefezupf nehme ich das nicht so ernst. Eigentlich erreiche Sie sowohl Milchsäure als auch Essigsäure durch Vorteige über Nacht. Das ist beim Brot ganz wichtig, dann entsteht es auf natürlichem Weg. Sie machen es richtig, indem Sie einfach quasi die Säuren, die Sie ohnehin im Haushalt haben, so ein bisschen dazugeben. Beim süßen Hefeteig, wir selber, wenn wir in der Mühle Zöpfe backen, machen auch Vorteige über Nacht. Dann ist diese Säure so ein bisschen mit dabei. Jetzt im privaten Gebrauch mache ich das beim süßen Teig eigentlich nicht. Also Sie machen keinen Fehler, dass die Hefe das tatsächlich benötigt. Stimmt nicht ganz, man müsste es eigentlich anders ausdrücken. Die Hefe produziert das, wenn man ihr genügend Zeit lässt. Also die Hefe im Wasser-Mehl gemischt produziert auch Milchsäure und Essigsäure. Also erst Alkohol und der Alkohol zersetzt, bildet sich dann weiter zu Säuren. Das kennt man vielleicht noch aus dem Chemieunterricht. Eigentlich sind das Produkte der Hefe, die sie aber einfach so ein bisschen von außen mit dazugeben. Gibt vielleicht nochmal eine Note. Beim Brot ist mir das ganz wichtig, beim süßen Hefeteig nicht so sehr.
Das hat also nichts damit zu tun, wie sehr der Teig aufgeht, sondern nur für den Geschmack.
Hauptsächlich Geschmack. Sie wissen ja selber, es gibt ja auch hefefreie Brote, die sind mit Sauerteig gebacken. Dort ist natürlich das ganze Säurespektrum vom Sauerteig auch für die Teiglockerung zuständig. Aber wenn wir jetzt über den fetthaltige, zuckerhaltige Hefeteig sprechen, dann wird die Backhefe den Kampf gegenüber die anderen Teiglockerungsmethoden immer gewinnen. Also es stimmt, dass Säure auch lockern kann. Beim süßen Hefeteig haben Sie aber so viel Backhefe drin, dass das keine Rolle spielt.
Ja, gut, vielen Dank.
Gut, ich danke Ihnen für Ihre Frage, Frau Weibel. Alles Gute nach Bad Wörishofen. Auf Wiederhören. Weiter geht's mit einer nächsten Hörerin, die ich aus Allersberg begrüßen darf. Dort sind wir jetzt verbunden mit Frau Brandl. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott, hier ist die Rita Brandl. Ich hätte eine Frage und zwar zum Schmalzgebäck. Nimmt man da auch als 550er Mehl oder 405?
Wenn Sie von einem Müller beides zu Hause hätten, dann beim süßen Hefeteig und beim fetthaltigen Teig immer zum 550 greifen.
Jawohl.
Das wollte also ich wenn Sie von einem Müller beides haben, aber es gibt sowohl beim 550 von verschiedenen Herstellern Kleberschwaches, es gibt beim 405 Kleberschwaches, das eignet sich beides nicht. Also wenn man mal so sagt, besser ein gutes 405 als ein schlechtes 550. Aber wenn sie vergleichbar sind, dann ist 550 nochmal besser.
Vielen Dank. Gut. Und mit dem Salz im Hefeteig, das mache ich genauso. Und jeder lobt meine Hefeteige auch wegen dem Salz.
Das freut mich, dass Sie mich unterstützen.
Ja. Schön, prima. Wenn das die anderen jetzt auch gehört haben, sind Sie vielleicht nochmal dann auch ein bisschen ermutigt und ermuntert, das dieses Jahr vielleicht auch auszuprobieren. Vielen Dank, Frau Brandl, für Ihren Anruf, für Ihre Frage.
Ja, alles Gute. Ich bedanke mich.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Auf Wiederhören. Ja, Herr Plattert, da kommen wir auch schon zum Ende der Sendung. Die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Damit der Hefeteig das nicht auch tut, wäre hier nochmal die Frage auch angebracht, wie lange soll der denn jetzt mindestens gehen, der süße Hefeteig?
Also im Grunde sagt man, der Teig soll sich verdoppeln. Da braucht man aber nicht so streng zu sein. Also er soll einfach deutlich gegangen sein. Und dann wird er weiterverarbeitet, wenn man jetzt zum Beispiel Stränge formt, damit man einen Zopf aus 3 oder 4 Strängen zöpfeln kann, müssen Sie noch eines beachten. Bitte schneiden Sie diese Stränge nicht schon in der Form vom Teig ab, wie Sie sie benötigen, sondern machen Sie einfach, schneiden Sie Klumpen von Ihrem Teig ab und formen Sie diese Stränge. Also das ist ein großer Unterschied, ob man sich einen Strang abschneidet oder ob man einen Strang auswählt. Der Hefeteig wehrt sich ja immer so ein bisschen gegen die Formgebung. Der zieht sich zusammen, wenn man auseinanderziehen möchte. Da müssen Sie ein bisschen Geduld haben, so wie bei der Gymnastik. Wenn Sie Ihre Bänder dehnen, dann geht es beim ersten Mal ja auch nicht komplett. Aber beim zweiten oder dritten Mal geht es dann weiter. Also ich mache es immer so, wenn ich 3 Stränge mache, vorsichtig formen, bis es quasi Widerstand gibt, den auf die Seite legen, der zweite Former, der dritte Former. Wenn noch nicht 1 oder 2 Minuten vorbeigegangen sind, mache ich vielleicht noch was anderes, Geschirrspüler ausräumen oder wie auch immer und dann forme ich weiter. Es sollte sich immer so ein bisschen entspannen und dann macht man weiter. Wichtig ist, dass diese Stränge eine geschlossene Oberfläche haben, dass das Gas, welches die Hefe bildet, drin bleibt, damit es nicht entweichen kann. Bei geschnittenen Strängen haben Sie Schnittflächen, wo das Gas entweicht. Nach der Formgebung, wenn sie intensiv war, lässt man den geflochtenen Zopf dann nochmal 30 Minuten gehen. Wenn es nicht so intensiv war, eventuell auch nur 20 Minuten. Und dann kommt es in vorgeheizte Ofen, etwa bei 190 Grad. Also diese Spannung im Teig, diese geschlossene Oberfläche ist ganz wichtig. Was man auch falsch machen kann, ist, dass man den geflochtenen Zopf zu lange gehen lässt. Manche denken, das gesamte Volumen, was er am Ende haben soll, muss vor dem Backen entstanden sein. Das ist falsch. Er wird etwas halbe Volumen im Ofen gewinnen. Wenn Sie also statt dieser halben Stunde den Zopf eine Stunde draußen lassen, dann besteht die Gefahr, dass er so locker und weich und entspannt ist, dass er im Ofen nur noch auseinanderfließt. Nicht nach oben geht, nicht an Volumen gewinnt, sondern eher in sich zusammenfällt und auseinanderfließt. Das sind im Grunde die Dinge. Zum Schluss möchte ich die vielen Geschichten, die wir jetzt angesprochen haben, ein bisschen relativieren. Im Grunde ist es ganz einfach, wenn Sie gute Zutaten verwendet haben, wenn Sie einen elastischen, weichen Teig gemacht haben, wenn Sie diesen genügend geknetet haben, dann geht nichts mehr schief. Also dann kommt immer was Tolles dabei raus und beim Hefezopfbacken ist es so, manchmal ist es gut und manchmal ist es besser. Es wird immer ein bisschen Unterschiede geben, aber was Schlechtes oder etwas, was man nicht gerne essen will, wird nie mehr rauskommen, wenn eben diese Dinge beachtet sind. Weicher Teig, genügend geknetet und mit einer schönen Oberflächenspannung. Dann funktioniert es und dann dürfen diejenigen, die vielleicht schon lange ihre liebe Mühe mit dem Hefeteig haben, das einfach mal ausprobieren. Das wird also immer was Leckeres, wenn es auch vielleicht an einem Tag nicht ganz so hübsch ist wie am anderen.
Dann darf man also schon mal vorab ein bisschen ausprobieren.
Genau.
Das heißt, wenn Sie das sagen mit dieser geschlossenen Oberfläche, dass das ganz wichtig ist, dass man zwar einen Klumpen abschneiden darf, den man aber dann nochmal verarbeiten soll, dass sich die Oberfläche wieder schließt, den langsam formt, dann darf man eben Teig ja auch nicht einschneiden, also kurz vor dem Backen. Gilt das denn, da muss ich jetzt fragen, für den Brotteig auch oder haben wir da liegen da an die Verhältnisse anders?
Nee, das stimmt nicht ganz, weil der, egal ob Brot oder Hefeteig, er geht im Ofen auf und Sie dürfen den einschneiden. Also beim Brot macht man es ja grundsätzlich, beim Hefezopf eher weniger, wobei es ja auch diese Kreuzbrote gibt, gerade für die fürs Ostergebäck, wo man auch beim süßen Hefeteig ein Kreuz einschneidet, das darf sein. Es darf nur nicht sein, dass er ringsum im Grunde Schnittflächen hat, wo das Gas entweichen kann. Vielleicht noch was zu der Formgebung. Also so ein typisches Ostergebäck ist dieses Kreuzbrot, genau. wo an der Oberfläche eingekreuzt ist. Das wird man mit einer Milch-Eigelb-Emulsion erst einpinseln, danach einschneiden, damit die Milch-Eigelb-Emulsion quasi eine andere Farbe hat als dann das weiße Kreuz. Vielleicht noch was zum Thema von diesen Osternestern, in denen Eiern eingebacken sind. Da gibt es verschiedene Geschichten dazu. Manche Leute backen das Ei mit, das gefärbte Ei. Das ist aber die schlechteste Variante. Das hat zwei Nachteile. Durch den Dampf im Ofen wird sich ein Teil der Eierfärbe aufs Gebäck niederschlagen und es sieht dann verschmiert aus. Zweiter Nachteil ist das Ei, das mitgebacken wurde. Also ein gekochtes Ei, das mitgebacken wurde, ist anschließend sehr trocken und ist kein Genuss mehr, man isst es nicht mehr gerne. Da gibt es zwei Varianten. Oft begegnet man der Variante, dass man Platzhalter mitbäckt. Das könnte ein Gipsei sein aus dem Landhandel, was man normalerweise der Legehenne ins Nest legt. Oder einfach eine passende Kugel, die etwa die Form, die untere Form von einem Ei hat. Diese Holzkugel, die man eventuell in der Spielsache der Kinder gefunden hat, die schlägt man in Aluminiumfolie ein, die Aluminiumfolie einfett und bäckt das dann als Platzhalter mit. Ist aber alles nicht so notwendig, weil eigentlich könnten Sie das Gebäck auch komplett ohne Eier backen. Anschließend so einen Kreis mit einem Messer oder mit einem Teelöffel ausheben, den Kreis kleiner machen als das Ei und dann drücken Sie einfach das Ei in diesen kleinen Platzhalter ein, dann funktioniert es auch. Ich selber backe das gar nicht mit, sondern ich backe Kränze, die in der Mitte einfach ein Loch haben und lege dann wie immer Osternest die Eier rein. Also dann hat man gar kein Geflümel mit den Eiern.
Ja, da kann man sich ein bisschen Arbeit dann sparen, aber an der richtigen Stelle und beim Teig, bei der Teigführung, da soll man sich die Zeit eben nicht sparen. Aber wenn Sie das ansprechen, zu guter Letzt mit den Formen, kann man denn auch einen Hefehasen machen oder auch andere Formen mit der dann eher flüssigeren Teigvariante oder wie ist das?
Ja, diese Teige, die sehr weich sind nach dem Knete, die steifen ja während der Gehzeit noch nach. Und wenn man sich beim Kneten, nach dem Kneten nicht vorstellen kann, die trocknen quasi nach, dadurch das ganze Mehl während der Gehzeit noch quillt. Und man kann das gut formen. Im Gegenteil, wenn sie elastisch sind, kann man das eher mal an die richtige Stelle ziehen, als wenn der Hefeteig zu trocken ist.
Wunderbar, Herr Blattert, dann haben Sie uns ja einen Rundumschlag heute gegeben. Na, kein Schlag, aber viele, viele Tipps und viele Hinweise über süßes Ostergebäck aus Hefeteig, was man beachten muss, damit es auch gelingt und damit auch wirklich der Genuss abgerundet ist am reichlich gedeckten Ostertisch, worauf ja nicht nur Sie sich jetzt schon freuen, sondern vielleicht freuen wir uns jetzt auch schon mehr darauf und haben ein bisschen Appetit darauf bekommen. Ich danke Ihnen jedenfalls ganz herzlich, Herr Blattert, dass Sie heute hier zu Gast waren in der Lebenshilfe und wünsche Ihnen ja und Ihrer Mühle, Ihrem Mühlenladen, Ihrem Familienunternehmen alles Gute. Ich darf auch hier noch darauf hinweisen, dass Sie angeboten haben oder eben möglich machen, die Rezepte, die Sie auf Ihrer Homepage haben, die kann man sich entweder eben direkt auf Ihrer Homepage runterladen. Da geht es über Butter, Hefezopf und einen köstlich gefüllten Hefezopf, über Dinkelhefezopf und allerlei anderes Ostergebäck. Das können Sie sich also direkt auf der Homepage herunterladen. Die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Radio Horeb Homepage unter dem Tagesprogramm. Und Sie haben auch noch
richtig gesagt, kurz ergänzen, Frau Engert, es ist besser, uns eine E-Mail zu schreiben. und das anzufordern per E-Mail. Dann schicken wir das als PDF-Datei weg. Oder aber wer die Möglichkeit von E-Mails nicht hat, ruft uns an. Wobei uns E-Mail lieber ist, aber das heißt nicht, dass Anrufen verboten wäre. Also wer die Möglichkeit nicht hat, ruft an und dann schickt man das per Post zu. Also auf der Homepage sind diese Radio Horeb Rezepte leider nicht verknüpft, aber wir schicken das gern zu, auch kostenfrei. Ja.
Wunderbar, danke für die kleine Korrektur. Also eine E-Mail an die Blattertmühle am besten und dann bekommen Sie das als PDF-Datei zurückgemailt und zur Not auch, wenn es gar nicht anders geht, per Telefon, wenn Sie gar nicht online irgendwie verbunden sind. Ganz herzliches Dankeschön an Sie und auf Wiederhören. Alles Gute Ihnen, Herr Blattert.
Danke, Frau Engert, danke für die Einladung und allen Zuhörern. Schöne Kar- und Ostertage und viel Genuss beim Osterfrühstück.
Ja, danke schön. Das wünsche ich Ihnen und auch uns allen. Und vielleicht möchten Sie das ein oder andere nochmal nachhören, was Sie jetzt in dieser Sendung über das süße Ostergebäck nicht ganz mitbekommen haben. Auf unserer Homepage von Radio Horeb können Sie sich jede Sendung dann nochmal herunterladen. Wenn Sie noch Fragen haben oder vielleicht eher eine CD bestellen möchten, dann können Sie das beim CD-Dienst tun und den erreichen Sie unter der 08328921120. Ich darf mich an dieser Stelle bei Ihnen recht herzlich bedanken fürs Zuhören, fürs Anrufen und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.